Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich seit einer ganzen Weile mal wieder hier sein kann. Es hat sich hier vieles getan, seit ich das letzte Mal da war. Ihr wart fleißig. Das sieht richtig gut aus, wenn man reinkommt. Und ich hoffe, dass für euch diese Zeit des Bauens und ja, was da im Vorhinein war, wie das jetzt läuft, dass das euch als Gemeinde richtig gut tut. Sowas ist ja immer wichtig, um zu sichten, das Gemeindeleben. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was wollen wir ändern? Was wollen wir festhalten? Und ja, ich hoffe, dass das ein großer Schritt nach vorne ist für euch als Gemeinde. Manchmal ist es ja ganz gut, die Räume, die Tapete zu wechseln, vielleicht sogar auch mal die eigenen Räume zu verlassen und dann von außen das eigene wieder zu betrachten. Und so ging uns das in Weinheim auch im letzten Herbst. Da haben wir eine Ausstellung gemacht, Ausstellung Weltreligionen. Da wurden alle Weltreligionen nebeneinander gestellt, sehr wertfrei. Und das fand ich ganz fantastisch, da zu sehen, vor diesem Hintergrund, was das Besondere und Tolle unseres eigenen Glaubens ist. Das Thema Gebet zum Beispiel, da war es sehr schön zu sehen. Im Hinduismus gibt es Gebetsmühlen, also eine recht mechanische Vorstellung vom Gebet. Im Islam kommt es darauf an, dass das Gebet formal richtig ist, in der richtigen Sprache, zur richtigen Zeit. Ob man es versteht oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Was für ein Unterschied ist da das christliche Gebet, wenn wir Gott unser Herz ausschütten, wenn wir mit ihm reden und Antwort erwarten. Ganz etwas anderes. Und das so nebeneinander zu sehen, das fand ich ganz fantastisch. Eine andere Beobachtung, die man da machen konnte, die hat mich zum Thema Weihnachten geführt, nämlich die Frage, wie die Götter in die Welt kommen. Wie verhält sich das Transzendente zur Immanenz? Und in allen Religionen gibt es ein Verhältnis zwischen der Transzendenz und der Wirklichkeit, der Weltlichkeit. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, wie kommen die Götter in die Welt? Wir kennen die griechischen Mythen, da war das noch so richtig schön anschaulich. Der Zeus, wenn es ihm mit seiner Hera irgendwie zu langweilig wurde, ist er auf die Erde gekommen, hat sich als Mann verkleidet und das Volk gemischt, hat sich eine nette Frau irgendwo genommen, ein Kind gezeugt und ist wieder verschwunden. Die Götter der Griechen sind oft aus sehr egoistischen Gründen in diese Welt gekommen. Für ihre Liebschaften und für ihre Kämpfe sind sie kurz in die Welt gekommen und dann wieder verschwunden. Das wirkt auf uns exotisch, aber auch bei den gegenwärtigen Religionen kann man diese Frage stellen. Wie verhält sich das Göttliche und die Gegenwart, die Welt zueinander? Im Judentum ist das ganz klar, Gott ist jenseitig. Er steht vor der Welt, über der Welt und er wird niemals in diese Welt kommen im Alten Testament. Er ist das Gegenüber der Welt und nicht Teil der Welt. Und das Alte Testament führt einen beständigen Kampf dagegen, dass die Menschen Gott auf eine gegenständliche Art und Weise in die Welt hineinziehen, ihn sichtbar machen. Und so lauten dann auch die ersten Gebote, dass man keine anderen Götter haben soll, dass man sich kein Bild von Gott machen soll. Jahwe ist ganz unsichtbar und jenseitig und er bleibt es im Alten Testament. Im Hinduismus ist das ganz anders. Da können die Götter auch immer inkarnieren. Der Gott Vishnu zum Beispiel, einer der drei Hauptgötter, der kam immer wieder auf die Erde. Ich glaube, es gab 14 Inkarnationen. Einmal kam er als Schildkröte, einmal als Mann mit Löwenkopf, als Rieseneber, als Prinz Krishna. Er kommt, er geht, wie er das will, tut das, was er für nötig hält und findet wieder. Im Buddhismus ist das auch ganz interessant. Das ist jetzt nicht unbedingt Gott, aber Gautama Siddhartha, der Buddha-Anwärter, seine Mutter, Maya, empfing ihn und es wird so beschrieben, dass ein weißer Elefant in sie einging. Dann empfing sie diesen Sohn. Sie hat ihn geboren, nicht mit Schmerzen, sondern während sie eine reine Vision hat. Die Bäume, unter denen sie gebar, neigten ihr schützend die Zweige zu. Und der kleine Siddhartha, der konnte gleich nach der Geburt laufen und überall, wo er hingetreten ist, sind Lotusblüten aufgegangen. Also ein sehr schönes, ideales Bild, wie es sein könnte, wenn so ein Buddha-Anwärter kommt. Ganz anders natürlich der Islam. Allah ist ganz und gar transzendent. Er kommt nicht in diese Welt und jeder Versuch, ihn in diese Welt hineinzuziehen, ist Götzendienst. In der Sure 19 heißt es, es ziemt Allah nicht, sich einen Sohn zu gesellen. Heilig ist er. Es ziemt Allah nicht. Es passt nicht zu Gott. Gott ist über dieser Welt, außerhalb dieser Welt. Er ist nicht mit dem Schmutz dieser Welt behaftet. Es ziemt Gott nicht, einen Sohn zu haben. Und so ist Allah völlig jenseitig und die Menschen hier können versuchen, ihm zu gefallen, ihm zu begegnen. Aber ob da eine Begegnung stattfindet oder ob man angenommen ist, das weiß man nicht. Und vor diesem Hintergrund entfaltet doch das, was wir Weihnachten vor Augen haben, eine ganz besondere Aussage. Nämlich die Vorstellung, dass Gott, der ewige Schöpfer, der über allem ist, dass der tatsächlich in diese Welt hineinkommt. Nicht mal eben als Stippvisite, nicht für seinen eigenen Kampf und Liebschaften, sondern in die Menschenwelt hinein, auf den natürlichsten Weg, der denkbar ist, durch eine Geburt, durch Blut und Schmerz hindurch, in den Dreck und die Not dieser Welt hinein. 33 Jahre hat dieser Gott das Ergehen seiner Schöpfung geteilt in dieser Person Jesus Christus. Hat das Menschsein ausgekostet mit allem, was dazugehört. Arbeiten, schlafen, weinen und lachen, Dreck unter den Fingernägeln, leiden, sterben, alles, was für uns dazugehört. Ich finde diesen Vergleich unglaublich spannend. Und das, was uns vielleicht so gewöhnlich ist, Weihnachten, Gott wird Mensch und abgehakt ist es, das ist etwas gigantisch Tolles und etwas, was unseren Glauben auszeichnet gegenüber den anderen Religionen. Das ist schwer zu verstehen, dass Gott Mensch wird. Und wir rätseln da wahrscheinlich jedes Jahr neu dran rum und kommen nicht wirklich zum Verstehen und Erfassen, was das bedeutet. Aber das ist nicht verkehrt. Es geht darum, dass wir das ein Leben lang meditieren, uns damit auseinandersetzen und uns immer wieder dran freuen. Es geht nicht darum, dass wir ein Examen ablegen und es genau erklären und beantworten können, sondern dass wir uns immer wieder darauf beziehen, darauf zurückkommen. Und heute möchte ich euch ein Puzzlestein mit auf den Weg geben, was helfen kann, die Besondere zu sehen. Und ich lese euch dazu den Stammbaum von Jesus Christus vor. Es kann sein, dass ihr noch keine Predigt darüber gehört habt. Es kann sein, dass ihr euch wünscht, auch keine darüber zu hören. Ich hoffe, ich kann euch da vom Gegenteil überzeugen, dass auch diese nüchterne Aufzählung Wort Gottes ist, wo was ganz Wichtiges für uns drin steckt. Also nach dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 1. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach, die Mutter war Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, die Mutter war Rahab. Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo, die Mutter war die Frau Urias. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Joschia. Das ist die Liste der Könige. Joschia zeugte Joachim und seine Brüder. Das war zu der Zeit, als die Bevölkerung von Jerusalem und Juda nach Babylonien in die Verbannung weggeführt wurde. Na. Habe ich euch da eine andere Übersetzung? Das tut mir leid. Nach der Wegführung zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihu. Abihu zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Elihud. Elihud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wurde. Tut mir leid, wenn ihr da jetzt was anderes mitgelesen habt. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Das ist also der Anfang des Matthäusevangeliums. Und es hört sich erstmal sehr langweilig und ja nichtssagend an. Aber da drin stecken echte Schätze. Und das zeigt uns, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Hier leuchten die Zeiten Israels auf, die großen und die verzweifelten Zeiten. Da kommt Generation nach Generation und jede Generation hat die Hoffnung auf Erlösung und erlebt ein großes Scheitern. Viele Namen, Unbekannte und Berühmte, und da hinein kommt Gott. Nicht punktuell als eine Stippvisite für ein paar Wochen oder ein paar Jahre, sondern er wird Teil dieser Familie. Er wird Teil der Geschichte. Diese Liste, die zeigt, der Messias im Alten Testament war angekündigt als der König. Und ein König muss natürlich einen Nachweis seiner royalen Abstammung haben, seine Legitimation. Und das hier ist der Nachweis der Legitimation von Jesus. Schauen wir uns das einmal an. Es gibt drei Schlüsselbegriffe, auf die ein Jude wartet, wenn es um den Messias geht. Das eine ist natürlich Abraham, der Stammvater von Israel, vom Volk Israel. Gott hatte zu Abraham gesagt: Ich will dich segnen und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Also durch die Nachkommenschaft des Abraham wollte Gott auch die Heiden und alle segnen. Und dieser Stammbaum beginnt mit Abraham. Der zweite wichtige Name ist Juda, weil als Israel seine 12 Söhne segnet, da sagt er jedem etwas voraus und seinem Sohn Juda sagt er nach, prophezeit er, nur dir gehören Thron und Zepter, dein Stamm wird den König stellen. Also es ist schon sehr früh klar, Abraham, Juda, aus dieser Linie kommt der Messias. Und der wichtigste Name ist natürlich König David. Er wird hier auch als einzigster als König bezeichnet. Gott hatte zu David gesagt, du sollst immer einen Nachkommen auf dem Thron haben. Dein Königtum wird ewig Bestand haben. Und die Abstammung vom davidischen Geschlecht war eine Grundvoraussetzung für den Messias. Jesus wurde auch in den Evangelien Sohn Davids genannt. Also dieser Stammbaum, der zeigt, dass Jesus in dieser Linie liegt, die angekündigt ist. Aber dieser Stammbaum will viel mehr zeigen. Er will nicht nur zeigen, dass Jesus der Messias ist, sondern er will auch zeigen, wie er Messias ist, was für ein Messias er ist. Er will zeigen, dass es ein Messias ist, der Mensch geworden ist. Und das Auffällige in dieser Auflistung sind 5 Frauennamen, die hier genannt werden. In einen jüdischen Stammbaum gehören eigentlich keine Frauennamen hinein. Die sind irgendwie störend da drin. Es werden nur die Männer aufgezählt. Aber hier werden sehr pointiert, werden 5 Frauen genannt, mit einem besonderen Grund, nach dem wir fragen sollten. Sie zählen nicht für die Legitimation, aber an ihnen wird etwas deutlich. Sie weisen auf etwas Besonderes hin. Also Scheinwerfer an auf diese fünf Frauen. Was sagen sie über den Messias? Das erste ist die Tamar. Sie war die Schwiegertochter von Juda, dem Stammvater. Und eine Schmuddelgeschichte erzählt uns im Alten Testament davon, dass diese Schwiegertochter sich als Prostituierte verkleidet, dass sie zu ihrem Schwiegervater geht, er hat Geschlechtsverkehr mit ihr und sie bekommt Zwillinge von ihrem Schwiegervater. Also da hat man so alles zusammen, was eine schlechte Geschichte ausmacht. Prostitution, Inzest, Betrug, ja, eine Pfui-Geschichte. Das ist das, was jeder in seinem Stammbaum verschweigen würde. Aber der Messias kommt aus einer Familie, in der das vorgekommen ist. Eine Familie mit dunklen, mit peinlichen Seiten. Der Messias kommt von solchen Menschen und er kommt für solche Menschen. Dann wird hier Rahab genannt. Jeder Jude weiß, wer Rahab war. Die Prostituierte, die den Kundschaftern bei der Landnahme geholfen hat, in Jericho auszuspionieren. Sie hat sie beherbergt und hat sie ihnen zur Flucht verholfen. Rahab ist für die Juden in der Zeit des Alten Testamentes bis in das Neue Testament das Beispiel einer verführerischen Frau. Rahab heißt da auf Hebräisch weit offen. Und die Rabbinen fanden schon diesen Namen erotisierend. Und im Talmud diskutieren die Rabbiner darüber, dass ein Mann nicht den Namen Rahab aussprechen kann, ohne erregt zu sein. Ich weiß, das ist schockiert euch vielleicht, aber so war das damals, so wurde diese Frau angesehen. Aber das Alte Testament berichtet uns das eigentlich viel unspektakulärer. Diese Frau hat den Juden geholfen, hinten nach hat sie einen Juden geheiratet. Diese Frau steht in diesem Stammbaum als eine Heidin. Sie war keine Jüdin. Eigentlich war es verboten, eine Nicht-Jüdin zu heiraten. Nicht-Juden waren unrein. Und hier, diese Frau war unmoralisch, eine Sünderin und sie war unrein. Diese Frau im Stammbaum zeigt, der Messias kam von sündigen Menschen, von unreinen Menschen und für unreine Menschen. Die nächste Frau ist Ruth. Die ist recht bekannt, weil sie ein eigenes Buch hat im Alten Testament. Und die ist genau das Gegenteil von der Rahab. Eine sehr treue, eine sittsame, eine fleißige Frau. Aber auch sie war eine Nicht-Jüdin. Sie war eine Heidin. Auch eine Frau, die ein Jude nicht heiraten durfte. Wenn die Heiden in den Tempel gingen, dann konnten sie nur zum Vorhof der Heiden. Also sie durften nicht in das Innerste gehen, weil sie unrein waren. Sie waren kultisch nicht legitimiert. Und diese Frau ist so eine. Und das zeigt, der Messias kam von Menschen, die nicht geeignet sind zur Begegnung mit Gott, die ausgeschlossen sind. Und er kam für Menschen, die nicht geeignet sind für die Begegnung mit Gott, die ausgeschlossen sind. Und dann die krasseste Geschichte von diesen fünf Frauen. Es heißt, David zeugte den Sohn Salomo mit der Frau des Uria. Schon die Beschreibung ist hier interessant. Es heißt, sie wird nicht mit Namen genannt, sondern es wird gesagt, er zeugte seinen Sohn, den Thronfolger, mit der Frau eines anderen. Also deutlicher kann man das kaum sagen, dass da was nicht richtig gelaufen ist. Die Geschichte dahinter ist, dass David Ehebruch begangen hat, hätte er nicht tun sollen. Dann kam da ein Kind, das wollte er vertuschen, wollte da ein Kuckuckskind dem anderen Mann unterschieben. Als das nicht geklappt hat, da hat er ihn umbringen lassen. Also es geht nicht nur um einen Ehebruch, sondern um eine richtig böse, hässliche Geschichte, die der David sich da geleistet hat. Und Das, was fast schon, man müsste es abartig nennen, was David hier tut, auch das ist vorgekommen in dieser Segenslinie. Hier wird der Finger draufgelegt. Aus so einer Familie kommt der Messias. Der spektakuläre Ehebruch, das Abartige da wird betont. Ja, die fünfte Frau ist natürlich am bekanntesten. Josef, der Mann der Maria. Also Josef war davidischer Abkunft. Und seine Frau war Maria. Sie war durch und durch gottgefällig. Das sagt der Engel, als er zu ihr kommt, Engel Gabriel. Du hast Gnade gefunden vor Gott, sagt er zu ihr. Also sie steht nicht da drin, um auf eine Sünde hinzuweisen. Fünf Frauen in einem Stammbaum. Und bei vieren von ihnen hätte man besser darauf verzichtet, sie zu erwähnen. Da gibt es Blutschande, Freier, Heiden, Ehebrecher und Mörder. Eine Familie mit vielen Schatten. Und da hinein kommt Gott. Er wird Teil dieser Familie. Er wird ein Mensch wie sie. Und er wird ein Erlöser für Menschen wie sie. Das soll diese Geschichte zeigen, dass Gott wirklich ankommt in dieser Gesellschaft, im Menschsein, bei verlorenen Menschen, zu dieser Sippschaft mit ihren großen Nöten und Problemen. Ein jüdischer Witz handelt von dem jüdischen Wort Mischpoke. Das werden die Älteren noch kennen, das ist abschätzig für Familie. Fragt ein Junge seinen Vater: Papa, was ist eigentlich Mischpoke? Ist das was zum Essen? Und der Vater sagt: Nein, das ist was zum Kotzen. Also in Familien, ich weiß, ich verlasse den guten Ton, der an einem Sonntagmorgen sich gehört. Aber ich tue das aus einem bestimmten Grund. Familie ist oft nicht das Ideal, das wir gerne hätten, das wir behaupten, dem wir nacheifern. Familie ist oft belastet. Da kann das ausreifen, was in der Öffentlichkeit nicht zu sehen ist. In der Familie ist oft zu sehen, was in den Menschen drin steckt. Sonntags morgens, da kann man lieb und freundlich sein, da kann man christlich sein. Aber wie geht's denn zu, wenn die Tür zu ist, wenn man unter sich ist? Welche Seiten kommen dann heraus? Was wird da sichtbar in unserem Verhalten? Was wird an unseren Kindern sichtbar? Die Werte, die sie mitbekommen haben? Ich denke, es ist manchmal so, dass Familie ein belasteter Ort ist, wo sichtbar wird, dass es eben nicht ideal ist. Und da hinein kommt Jesus Christus. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es: Er wurde in allem wie wir, nur ohne Sünde. Er wurde in allem wie wir. Mensch, Baby, Sohn, Arbeitnehmer, und ja, alle Rollen, die zum Menschsein gehören. Er kam in diese besondere Familie, die Daviden, königlicher Abstammung. Aber ob das immer so vom Vorteil ist, weiß man ja auch nicht, wenn man sich die Königshäuser heute so anguckt. Er kam in diese Welt und in die Gesellschaft und hat es ausgekostet, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das steckt in diesem Wort Inkarnation drin, über das wir in diesen Tagen uns freuen. Fleisch werden. Gott ist einer von uns geworden. Ist das nicht fantastisch? Vor allem, wenn wir es vergleichen mit anderen Religionen, wo Götter weit weg sind, wo Götter unberechenbar sind, wo sie mich und meine Situation eigentlich gar nicht kennen, weil sie es nie erlebt haben. Ist das nicht toll, dass dieser Gott nicht nur nicht abgestoßen ist von uns oder von dieser Familie. Er kommt, um es kennenzulernen, um es an der eigenen Haut zu erleben. Er kommt in eine Familie voll Sünder, Ehebrecher und Mörder. Und er kommt für diese Menschen, für die, die da aufgezählt sind, aber genauso auch für uns, egal was wir mitbringen, egal wie unsere Familien aussehen. Er kommt für die, die schon mal im falschen Bett gelegen haben. Er kommt für die, die betrogen haben, die gelogen haben, die gehasst haben, die verletzt sind und andere verletzen. Gott kennt das alles durch Jesus Christus. Er ist in das hineingekommen, hat es sich angeschaut. Er hat es am eigenen Leibe erfahren. Er hat unsere Schwäche kennengelernt, unsere Verlorenheit. Und er versteht es. Und das Beste daran ist, er versteht es nicht nur, Jesus der Menschenversteher, sondern er kann helfen, er kann retten, er kann heilen. Das ist der zweite Teil des Evangeliums. Der erste Teil des Evangeliums ist, Gott ist gekommen in unsere Welt, er ist Mensch geworden. Und der zweite Teil ist, er ist für uns gestorben am Kreuz, er hat uns mit dem Vater versöhnt. Ohne Jesus wäre die Liebe Gottes eine bloße Behauptung. Und manchmal hat man ja den Eindruck, dass Christen so davon reden. Ach, Gott liebt dich schon, und das wird dann irgendwie behauptet und mit irgendwelchen frommen Sprüchen bewiesen. Der einzige Beweis für die Liebe Gottes ist Jesus Christus. Da können wir das sehen. In Johannes 14, Vers 16 sagt Philippus zu Jesus, zeig uns den Vater, dann genügt uns. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Glaube mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Gott erinnert uns heute daran, dass er in Jesus Christus ist, dass er uns seine Liebe gezeigt hat. Und ich möchte das mal übersetzen. So lange kennst du Jesus Christus schon und hast die Liebe des Vaters nicht erkannt? Sieh Jesus neu an. Nimm ihn als Gottes Liebesbeweis an. Halte ihm deine Wunden hin, deine Sünden, deinen Mangel an Liebe. Sättige dich an der Liebe Gottes in Jesus Christus. Wer die Liebe Gottes sucht, der wird sie in Jesus Christus finden, der fleischgewordenen Liebe Gottes. Und wer die Liebe Gottes sucht und Jesus Christus nicht als Beweis der Liebe Gottes annehmen kann, der wird die Liebe Gottes nirgends finden. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und da möchte ich uns allen eine Aufforderung mitgeben, ein ganz einfacher Rat. Macht es wie die Hirten. Diese Hirten waren keine Theologen, die brauchten auch keine Legitimation durch den Stammbaum, wie das die Rabbinen gebraucht hätten. Diese Hirten haben erstaunlich wenig gesagt bekommen von den Engeln. Die Engel waren übrigens nicht das Besondere. Die sind verzichtbar. Die Botschaft war das Entscheidende. Die Zeichen, auf die ihr achten sollt, nach denen ihr suchen sollt, Zeichen des Menschseins. Ihr werdet ein Baby finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Diese Zeichen des Menschseins, die sollten sie suchen. Keine Wunder, keine großen Reden oder Predigten oder so. Aber was haben diese einfachen Menschen gemacht? Die haben das gesehen und es für bare Münze genommen, haben sich daran gefreut, als sei es wahr. Uns ist heute der Heiland geboren. Und sie konnten diesem Baby Jesus, konnten sie den göttlichen Retter erkennen und annehmen und sich daran freuen. Und das wünsche ich mir für mich selber in diesem Jahr, neu darüber zu staunen. Und das wünsche ich euch allen auch. Amen.